Willkommen bei Travel Talk at FVW, die Audiothek von FVW Travel Talk. Hier sprechen Touristiker zu wichtigen News, relevanten Trends und strategischen Fragen im Streamingstudio und moderiert von renommierten Fachredakteuren der FVW Travel Talk. Freuen Sie sich auf spannende Einblicke und Analysen mit freundlicher Unterstützung von AIDA Cruises und Reiseland. Es geht los! Reinhören und dranbleiben!
Staffelübergabe bei der Tour. Nach 34 Jahren im Reisebüro-Vertrieb der Tour-Group hat Andreas Heimann die Verantwortung an Georg Welbers übergeben. Welche Schwerpunkte setzt der neue Chief Sales Officer und wie will der Tour den Herausforderungen begegnen, angefangen bei Cashback über KI bis zu Last Minute? Darüber wollen wir heute sprechen in unserem Live-Talk. Wir müssen reden. Wechsel bei der Tour Heimann übergibt an Welbers. Herzlich willkommen zu unserem Live-Talk, an die vielen Bildschirme da draußen und natürlich herzlich willkommen die lieben Talk-Gäste hier zur Linken, Georg Welbers.
Hallo.
In der neuen Funktion Chief Sales Officer bei der Tour Deutschland und Andreas Heimann, du bist jetzt Senior Advisor bei der Tour und hast an Georg übergeben. Und natürlich zur ganz Linken Alexander Krug, unser Chefredakteur von FVW Travel Talk. Wir leiten hier beide zusammen durch unseren Live-Talk. Und genau. Erstmal vorweg an alle, die bisher noch nicht solche Sessions verfolgt haben. Natürlich haben wir auch in diesem Fall wieder die Möglichkeit, Anregungen, Fragen, Hinweise in die Talkrunde reinzugeben. Also macht das gerne. Es soll ja auch ein lockerer, reger Talk werden. Ja,
Provisionswünsche,
das, was man hat. Genau, alles, was man so...
Hoffentlich kein Kartellwächter dabei.
Schauen wir mal. Georg, wie fühlt sich das an? Du bist jetzt in der neuen Rolle bei der Tour. Wie ist es jetzt nicht mehr Altours auf der Visitenkarte stehen zu haben, sondern der Tour?
Gut, ich war ja lang genug angekündigt vorher und habe mich auch sehr auf die neue Rolle gefreut. Ich habe einige Vertriebsmodelle und Kanäle schon gesehen und jetzt habe ich die Rolle desjenigen, der verantwortlich ist für den Veranstaltervertrieb, also die Nachfolge von Marc Tanz. Auf der anderen Seite die Nachfolge von Andreas Heimann mit dem Eigenvertrieb, den Kooperationen und den Franchisern. Ich bin geflasht. Ich habe großen Spaß an der neuen Rolle.
Geflasht, das musst du erklären. Wie bist du geflasht? Was hat dich geflasht?
Ich bin sehr nett empfangen worden. Man hat den Anschein, es haben sich viele darauf gefreut. Ich treffe auch viele ehemalige Kollegen von Thomas Cook, die vorher da waren. Beispielhaft ein Reisebüro. Ich habe natürlich vorher das eine oder andere noch mal besucht in meiner freien Zeit. Und eine ehemalige Kollegin als Thomas Cook Reisebüro ist die übernommen worden von der Tour. Mhm. Und die stand vor mir und als die sagte, Georg, bei der Tour kannst du alles buchen. Die Begeisterung, die die hatte, als ich die gespürt habe, da wusste ich, du hast alles richtig gemacht.
Richtige Entscheidung.
Ist das die größte Herausforderung in deiner Karriere, Georg? Dieser Job jetzt?
Na, Ögertours war schon auch eine große Herausforderung. Aber so hat jede neue Rolle ihre Eigenheiten. Als ich 2007 in die Branche gekommen bin, als ehemaliger Berater von Karstadt Quelle, eingeflogen zu Thomas Cook, das war auch spannend, weil ich hatte ja von der Branche keine Ahnung. Und auch damals bin ich sehr nett aufgenommen worden. Und offensichtlich ist das ja auch gut gegangen.
Okay. Andreas, 34 Jahre, viel ist schwer loszulassen, das ist schon eine lange Zeit.
In der Tat, also das ist ja die gute Nachricht für mich. Ich bin ja noch so ein bisschen im Abklingbecken. Mhm. Ja, also die Brennstäbe können noch ein bisschen downcoolen, so ein bisschen, weil ich ja noch eine Beraterrolle habe. Mhm. Aber ich bin emotional natürlich immer noch in der Branche voll drin. Aber auf der anderen Seite ist es auch schön, jetzt ein bisschen mehr Zeit zu haben. Ich arbeite ja nicht mehr Vollzeit und vielen Hobbys, die ich vernachlässigt habe, jetzt intensiver nachzuholen.
Welche denn zum Beispiel?
Das sind zum Beispiel Mountainbike fahren, das mache ich total gerne. Mhm. Aber ich habe auch Motorrad in der Garage und ich habe jetzt einmal einen Freund gedroht, dass ich sie damit besuche.
Sehr gut.
Ein guter Plan.
Und Georg, du hast weniger Zeit für deine Hobbys oder ist der Aufwand auch bei Altours groß gewesen?
Na, das ist vergleichbar. Also ich nach Düsseldorf konnte ich von Köln aus jeden Morgen mit dem Auto fahren. Jetzt bin ich halt sehr viel in Frankfurt, weil sehr viel passiert in Frankfurt. Ich bin aber auch mehr draußen unterwegs im Moment als früher. Aber ich messe meine Zeit nicht darin, ob ich jetzt mehr Aufwand oder weniger habe, sondern einfach, ob mir der Job Spaß macht. Und es ist mir vorher wie jetzt eine riesige Freude.
Mhm. Kannst du vielleicht nochmal erklären, also weil es ist ja schon eine andere Rolle, du hattest es ja gerade eingeführt, weil du eben CSO bist, also für Der Tour Deutschland, also bist sozusagen für den gesamten Vertrieb zuständig. Welche Gedanken gingen denn so durch den Kopf, weil das ja schon eine weitere gefasste Verantwortung ist als in deinem bisherigen Job?
So ganz neu ist das jetzt auch nicht. Mhm. Bei Thomas Cook hatte ich auch teilweise die Franchise, also die Kooperation, die eigenen Büros, sogar den E-Commerce, den eigenen dazu und den Drittvertrieb. In meiner ersten Phase bei Thomas Cook, also von 2007 bis 2010, hatte ich den Veranstaltervertrieb. Mhm. Den hatte ich jetzt zuletzt noch bei Altours. Da hatte ich nicht die Reisebüros und die Franchiser. Also völlig neu ist keines dieser Themen. Wir haben ja auch noch Krisenmanagement dazu, die Servicebereiche, mhm. die Callcenter. Alles Themen, aber keins davon ist komplett neu für mich.
Okay.
Warum macht dieser neue Zuschnitt jetzt so Sinn? Ihr habt ja nicht identische, also dein Job ist nicht identisch zu dem genau. Übergang, sondern es gibt einen neuen Zuschnitt. Warum ist das so? Und warum ist das sinnvoll?
Nun, wir haben teilweise draußen mit gleichen Partnern zu tun, Veranstalter, die große Reisebüroketten haben. Da kann man vieles synergetisch bündeln und in vielerlei Hinsicht haben wir halt einfach gleiche Interessen. Mhm. Und wenn Bereiche sehr lange voneinander getrennt sind, dann entstehen da auch schon mal Hindernisse in der Kommunikation. Und
intern?
Intern, ja, mhm. ja. Das ist dann einfach Gott gegeben, dass dann mhm. irgendwann jeder in seinem Bereich guckt, wie der gut läuft. Und regelmäßige organisatorische Veränderungen in dieser Hinsicht tragen dazu bei, dass dann auch solche Wände wieder eingerissen werden.
Okay. Das ist ja auch keine ganz neue Rolle. In mhm. vergleichbaren Konstellationen bei anderen großen Veranstaltern mhm. gibt es das ja auch. Mhm. Und insofern gibt es da sicherlich für und wieder, aber ich finde das gut. Veränderung ist stetig und ständig und ich denke mal, Georg wird das locker rocken. Ich habe da ein ja. gutes Gefühl.
Und du hast doch bestimmt 34 Jahre, du hast ihm bestimmt irgendwas gesteckt. Irgendetwas, was er da auf jeden Fall als erstes wissen sollte, 34 Jahre in einem Unternehmen, da muss man ja mal ein bisschen was vorweg.
Das verrate ich natürlich hier nicht. Aber was wichtig ist, was Georg sofort angegangen, brauchte ich ihm gar nicht zu erzählen. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir das Beziehungsmanagement zu allen mhm. Stakeholdern pflegen. Und er hat es sich nicht nehmen lassen, ich glaube wirklich jede Veranstaltung zu besuchen, die gerade opportun war.
Was war das?
Sei es eben von der DTPS. Okay. Also ich mhm. glaube, du warst, glaube ich, überall, was ich super finde, um einfach mal das Ohr am Vertrieb zu haben, um die Leute kennenzulernen, extrem wichtig, die Bedürfnisse mhm. mitzubekommen mhm. und sozusagen unmittelbar in die vertrieblichen Themen einzutauchen. Mhm. Ich glaube, das ist ihm glänzend gelungen.
Vertrauen
zumindest das als Feedback, was ich bekommen habe.
War irgendeine Überraschung dabei?
Na gut, gleich zu Beginn war ja Jubiläum DTPS, 25 mhm. Jahre. Am 1. Mai ging es gleich los mit der Tagung. Ich bin natürlich sehr dankbar, dass ich dann gleich mitten ins Leben da komme.
Ja.
Wir hatten jetzt letzte Woche einen Abend in Berlin vom Deutschen Reisering. Mhm. Von der Part war bereits die Aufsichtsratswahl und dergleichen. Das ist für mich natürlich sehr, sehr dankbar, um da reinzukommen.
Ja.
Aufgabe Nummer eins, und das bleibt die ersten Wochen so, ist erstmal zuhören. Klar, es ist nicht so, als hätte ich vorher Konserven verkauft, aber man kennt sich ja in der Branche schon aus. Mhm. Und trotzdem, das ein oder andere muss man dann lernen, welche Gremien gibt es, welche Abkürzungen, bis man mal alle Sätze beschwerdefrei versteht und wiederholen könnte. Da vergeht einfach ein bisschen Dauer.
Was war besonders special beim Onboarding? Oder ist noch besonders
Nein, special? Wir sind ja noch mittendrin.
Ja, ja, klar.
Also, wir beide haben ja vorher gar nicht so intensiv miteinander zusammengearbeitet, wenn wir auch schon im DRV gemeinsam im Vorstand mhm. gewesen sind.
Genau.
Aber natürlich lernt man dann ganz viel noch von anderen 34 Jahre Erfahrung. Da mhm. muss ich jetzt, ist keine Überraschung, dass der Andreas eine andere Perspektive teilweise auf Dinge hat, dass der den Laden in- und auswendig kennt. Und ich bin ja sehr dankbar für diese Konstellation. Das könnte ja besser kaum sein.
Also auch mit der Beraterrolle meinst du dankbar?
Ja, ja, klar. Ja. Wir tauschen uns regelmäßig aus. Und natürlich gibt es dann da auch Themen, über die wir offen reden, die wir dann auch kontrovers diskutieren.
Was wird besonders kontrovers diskutiert?
Na, ein Thema war die Servicepauschale. Das ist natürlich, der Andreas steht dafür. Der hat die eingeführt mit ganz viel Herzblut. Und wenn ich jetzt so eine Ostkrise nehme und mir vorstelle, abgesagte Reisen haben ansonsten keinerlei betriebswirtschaftlichen Impact, außer die Kosten, die man am Bein hatte. Mhm. Und so bleibt wenigstens für die Beratungsleistung Geld noch übrig. Also aber wir haben das kontrovers diskutiert, weil das ist natürlich schon für den Kunden, wann komme ich damit, in welcher Höhe habe ich die und so weiter. Aber das ist echte Pionierarbeit gewesen, die da geleistet worden ist.
Wir waren ja auch einer der First Mover, die das gemacht haben. Mhm. Und haben natürlich so ein bisschen auch den Rückenwind genutzt. Wir haben das Jahr 2021, dann auch nicht mehr fakultativ, sondern es war wirklich verpflichtend. Ja. In der Corona-Krise, wo unfassbar viel auf die Reisebüros zugekommen ist, den erstklassigen Job gemacht haben, haben wir das eingeführt. Und so ganz neu ist das Thema ja auch. Und in Österreich und Schweiz, das wisst ihr, haben das seit Jahren fest etabliert. Ja. In der Schweiz hat das so einen schönen Namen, Dossiergebühr. Ich am liebsten kopiere, hört sich irgendwie interessant an.
Aber da reden wir hochwertig, oder?
Ja, und von einer ganz anderen Größenordnung reden wir da. Ja, aber die Motivation, es gab ja zwei Gründe, warum wir das gemacht haben. Das war ja wirklich eine strategische Entscheidung. War auch nicht ganz, ganz, ganz einfach. Ja. Die eine Motivation war wirklich so viel Mehraufwand in der Zwischenzeit haben. Mhm, also die Reisen werden individueller, anspruchsvoller. Es geht darum, Inboard-Manifeste auszufüllen, Sitzplatzreservierung zu machen, Check-in. Mhm. Ich könnte die Reihe endlos vorsetzen. Also es gab wirtschaftliche Gründe, aber es gab noch einen anderen Impact. Mhm. Ich sehe uns eben nicht als Einbuchungsstelle, sondern als Full-Service-Agentur. Ja. Das heißt für mich, wir kümmern uns um den Kunden vorbeginnend von der Inspiration bis sozusagen zur Reise und nach der Reise auch. Ja. Und ich finde, es ist ein Differenzierungsmerkmal, ein Qualitätsmerkmal im Zusammenspiel, wie ich finde, mit einer starken Marke, was wir nach außen tragen. Ja. Und die gute Nachricht ist, das war ja schon, ich gebe zu, ich hatte schon ein paar schlaflose Nächte. Ja, also das können wir legen jetzt den Hebel um.
Wann war das nochmal? Das ist ja.
Das war 2021. Ja. Mhm. Die Kunden haben das akzeptiert. Wir haben eine enorme Durchsetzungsquote. Mhm. Und natürlich haben wir den Kollegen und Kollegen nicht draußen gesagt, jetzt macht mal schön, sondern haben die intensiv geschult. Und wir hatten natürlich Steilvorlagen durch die Kollegen von Kuoni, die uns gesagt haben, so haben wir das damals eingeführt. Wie gesagt, das war ein softer Übergang. Und dann haben wir gesagt, jetzt legen wir den Hebel um. Und deswegen habe ich mit Georg natürlich intensiv diskutiert. Und ich freue mich, dass er einsieht oder dass er es auch so sieht, dass das eigentlich ist ein Asset, dass wir nicht aufgeben sollten.
Aber das ist seine Entscheidung. Nach einigen Diskussionen eingesehen hat.
Ich soll das formulieren. Also wir haben das intensiv und das ist auch gut so. Ne? Und am Ende muss er es ja
entscheiden.
Ich konnte ihn überzeugen, ich sag mal so.
Den du angebracht hast in dem Gespräch, ist, dass da Leute eben ins nächste Reisebüro abwandern.
Ja, die Frage ist immer, wie ich das mache. Ne? Aber ich habe ja bei meiner Tour de Reisebüro in meiner freien Zeit viele Inhaber auch besucht, von denen ich schon lange gesagt hatte, ich komme mal vorbei. Dann war ich gerade in der Nähe und dann habe ich die auch gezielt besucht. Und die Welt ist wie immer heterogen. Die einen sagen, ich eröffne das gleich zu Beginn des Gesprächs. Ja. Hier ist meine Beratungsgebühr. Und wenn der Kunde aufsteht und geht, dann sage ich, ja gut, dann eben nicht. Gibt genauso die andere Fraktion, die sagt, nein, die Leistung war immer unentgeltlich und das soll auch so bleiben. Da muss ja jeder am Ende seinen richtigen Weg finden. Ja. Aber ich sehe das halt, dass das von den Kunden akzeptiert wird. Ich habe es ja selber ausprobiert. Ja. Ich habe natürlich auch ein paar Testkäufe bei uns gemacht. Und das ist schon, es ist ja keine Gebühr, die genommen wird zu Beginn des Gesprächs, sondern es ist eine Buchungsgebühr, die in dem Moment erhoben wird, wo der Kunde sich schon so gut wie entschieden hat. Und dann ist die auch jetzt nicht so hoch, dass man dann deswegen wirklich nochmal aufsteht und rennen geht.
Wie viel ist das nochmal? Wie viel?
Das sind 39 Euro, über 1.000 Euro. Das ist, wie gesagt, nicht die Welt. Und die gute Nachricht ist, dass wenn der Kunde sozusagen schon jetzt buchen möchte, ne? Und über diese Kleiderhürde zu springen. Aber mir geht es auch strategisch um ein anderes Thema. Die Wertschätzung für die Beratung ist so wichtig. Und Leute, ich denke mal daran, in keiner anderen Branche diskutieren wir so lange darüber. In der Versicherungsbranche ist das selbstverständlich. Wenn du online deine, ich will es nicht den Anbieter nennen, das selber machst, ist es immer günstiger, als wenn du das beim Agenten machst. Und in Bankenversicherung, wir können jetzt viele andere Beispiele nennen. Und ich würde mir wünschen, dass die Beratungsleistung durch noch mehr Wertschätzung erfährt, wenn alle sagen, hey, wie andere Länder es schon machen. Weil ich glaube, die Leute, die Kolleginnen und Kollegen machen einen exzellenten Job. Und es geht ja nicht darum, dass wir uns unmäßig bereichern, sondern wir investieren das ja auch wieder. Mhm. An unsere 1.800 Reiseexperten auf der anderen Seite. Aber wir kommen ja später noch darauf, auch in neue Technologien, die wir unbedingt brauchen in der Transformation. Also das ist kein reiner Selbstzweck, sondern eben auch eine Investition in die
Zukunft. Aber erlebt diese Beratungsgebühr, oder ist es am Ende eine Buchungsgebühr, wie du richtig ausführst, jetzt eher eine Renaissance, weil man eben auf anderen Feldern auch wirtschaftlich stärker unter Druck ist im Vertrieb? Oder gerät sie eher unter Druck, weil man durch Cashback ganz anders gefordert ist und das fast widersprüchlich ist, dass man draußen den Check 24 mit hunderten Euro hat. Und wenn du bei mir buchst, da kriegst du das alles nicht, aber du zahlst nochmal extra 39 Euro.
Also, es ist keine Buchungsgebühr. Die wird zum Zeitpunkt der Buchung erhoben. Es ist eine Servicegebühr. Und dahinter verbirgt sich natürlich auch ein Paket an Leistungen, von dem das Reisebüro selbstbewusst sagen kann, die kriegst du so nur bei mir.
Und das ist, finde ich, genau der Unterschied, den wir, glaube ich, nochmal klar machen müssen. Das Thema Cashback oder OTAs insgesamt, das ist ja der klassische Self-Service. Ja. Da muss der Kunde alles selber machen. Er trägt die Risiken. Mhm. Und am Ende, wenn wir ganz ehrlich, ist der Gesamtaufwand wird verlagert auf den Kunden, was völlig in Ordnung ist. Ja. Deswegen sage ich immer, ich glaube, Cashback sehe ich ja als Marketinginstrument. Mhm. Und wir sagen, was wir machen, ist ein ganz anderes Thema. Also das darf man, glaube ich, nicht in einen und denselben Zusammenhang
binden. Dennoch ist es ja so, dass man als Kunde letztlich rausgeht und sagt, ja, günstiger, wenn ich halt Cashback bekomme, ne? Wenn ich über OTA buche. Und gerade vor dem Hintergrund, dass die Preisentwicklung ja doch ein bisschen dramatisch war, also zumindest hat sich da schon eine Steigerung ergeben. Wie argumentiert ihr, wie viel argumentiert das vor dem Hintergrund, dass die gestiegene Preisentwicklung da ist und dass die Kunden mehr und mehr auf OTA wechseln und da eben diese Cashback-Angebote nutzen?
Die eine Argumentation oder die eine Argumentationslinie ist, dass es uns häufig gelingt, durch intelligentes Pricing zu schauen, wie können wir den Kunden beraten, meistens sogar auf das gleiche Preisniveau kommen. Mhm. Ja, weil wir kennen natürlich alle Tipps und Tricks, die man anwenden kann. Muss man auch mal ganz ehrlich sein. Das ist das ist die eine Geschichte. Und die Fakten geben uns recht. Das heißt, wir haben eine Retention Rate, eine Wiederholquote von über 70%. Das ist schon gewaltig. Ja, und der andere Thema ist auch, was für mich wichtig ist, der Net Promoter Score, also die Weiterempfehlungsrate, liegt bei uns bei 87. Mhm. Also die Kunden rennen nicht schreiend raus und wir sehen ja, wie hoch die Durchsetzungsquote insgesamt ist. Ja. Natürlich, wir sind ja nicht realitätsfremd, haben wir auch die Diskussion an der einen oder anderen Stelle. Und natürlich, wenn es eine ganz wertvolle Buchung ist, dann müssen wir auch mal ehrlich sein. Sagen wir, pass mal auf, die, ich sag jetzt mal, Kreuzfahrtbuchung 100.000 Euro wegen 39 Euro, machen wir die nicht. Da muss man auch mal ehrlich sein. Dann gibt es aber eine Hürde, die wir eingebaut haben. Dann muss das eben der Vorgesetzte sagen, komm, wir machen das. Also das ist nicht schwarz-weiß zu sehen. Mhm. Aber das Verständnis der Kunden ist tatsächlich da. Und deswegen mache ich so gerne Werbung dafür. Okay. Und es gibt ja große Player, die uns auch gefolgt sind.
Und die Durchsetzungsquote, die du gerade genannt hast, wie hoch
ist die? Die ist nahezu 100%.
Weil sie eben auch weit im Beratungsprozess am Ende liegt. Ne? Genau, diesen Aufwand, den man dann gemeinsam schon hinter sich hat. Okay. Spannend. Ist denn der Druck, den ihr spürt, den der Markt spürt, durch Cashback nicht im Online-Vertrieb sogar stärker?
Das ist eine sehr gute Frage, weil was der Andreas ja ausführt, ist, dass es einem, ich sage jetzt mal, guten Reisebüro gelingt, klarzumachen, welchen Wert habe ich hier im persönlichen Kontakt. Allein die Frage, kennen Sie das Hotel, waren Sie da schon mal, können Sie das persönlich empfehlen, das ist eine Leistung, die kann ich wirklich da auch nur dann vollbringen, wenn ich es wirklich auch mal gesehen habe, wenn ich auf einer Inforeise da war, wenn ich selber den Urlaub da gemacht habe, wenn meine Kollegen da waren. Da sind die Leute ja vorsichtig genug, auch die Dinge zu empfehlen, die sie dann auch wirklich kennen. Und das ist ein Asset, das kann mir unter Umständen gar kein Cashback liefern. Ja. Insoweit bin ich da guter Dinge, dass wir da genau richtig aufgestellt sind. Ja. Online ist der Kampf nochmal anders. Genau. Da kann man jetzt Google-Kosten oder Search-Kosten oder Suchkosten abwägen zu, wie viel kostet denn dann am Ende der Cashback. Um das jetzt auch nochmal klar zu sagen, das Thema ist ein Ärgernis. Mhm. Ja, das ist kein schönes. Vor allen Dingen kriegt man das unglaublich schwer nur wieder weg. Aber wir stellen uns dem. Und ich bin seit 2007 in der Branche. Jahr für Jahr sind damals, seitdem schon die Online-Anteile gestiegen. Als Derto darf ich sagen, sind wir bei 2/3 der Buchungen, die stationär vollzogen werden. Insoweit, da kommt jedes Jahr ein bisschen dazu, aber es ist nicht so, als hätte...
Über alle Marken hinweg.
Ja, ja, klar. Mhm. Es ist nicht so, als hätte Cashback jetzt irgendwie einen Dammbruch erzeugt oder dergleichen.
Aber dieses eine Drittel, was dann eben noch übrig ist, soll ja möglichst auch über eure digitalen Kanäle laufen, über eure App etc. Braucht es da künftig stärker diese Cashback-Unterstützung? Könnt ihr euch auf dertour.com und auf der dertour-App diesem Cashback-Druck entziehen?
Also wir tun das teilweise, indem wir auch auf unseren Webseiten die Experten draufbringen. Also wir versuchen schon zu sagen, denn wir verkaufen ja sehr viel, das ist ja die DNA von der Tour, sehr viel individuelle Reisen, Rundreisen etc. Und da können wir, wie ich finde, eine sehr qualifizierte Beratung anbieten mit einer, mit einer sehr hohen Conversion. Das nehmen die Kunden auch wirklich gern. Also wir versuchen schon, Mehrwerte auf die Webseite zu bekommen, um also diesen Thema...
Also auch da eine halb persönliche Beratung.
Natürlich, um da zu sagen, dass
der Mehrwert... Aber ist das immer gewollt? Derjenige, der überlegt, er will jetzt mal schnell irgendwie einen Vergleich und dann filtert er nach 4-Sterne-Hotel und dann sortiert er nach Preis und dann grenzt er nochmal hier und da ein. Der hat vielleicht schon konkrete Vorstellungen. Am Ende geht es um den Preis. Und wir reden ja ganz viel darüber, kann sich jeder noch Urlaub leisten? Am Ende ist dann eine Familienreise 6.000 Euro, wenn ich dafür, weiß ich nicht, 500 Euro zurückbekomme. Das ist.
Das macht keiner übrigens. Das ist so ein Hirngespinst. 500 Euro auf eine 6.000 Euro Reise.
Nee, aber bei 6-7% liegt es, glaube ich, oder?
Also ja, dann machen wir jetzt mal 6% oder 7%
okay.
von.
Dann sind es 400 Euro. Mhm. Ja, 400 Euro kriegst du online. Das ist ein
Batzen. Sagen wir mal, ich kriege 300 bis 350 Euro. Natürlich ist das ein Argument. Mhm. Der Unterschied ist ja der dieses Jahr gekommen ist, dass früher. Ich will da gar nicht einen hervorheben. Mhm. Die großen Portale haben an ihre Stammkunden geschrieben, hier, wir haben 200, 250 Euro für dich.
Ja.
Und der große Wandel ist, dass in der Zwischenzeit bei Eintritt auf die Webseite jedem signalisiert wird, hier, du kannst hier sehr viel Cashback bekommen. Die einen machen es sogar über die Bild-Zeitung, andere machen es auf ihren Portalen. Und da ist halt sehr viel an Kundenerwartung unterwegs. Aber wie der Andreas das gesagt hat, die Stammkundenquote im Reisebüro ist das große Asset. Da muss ich natürlich auch meine Stammkunden aktiv bearbeiten und da hinterher sein. Wir kriegen das Thema ja nicht weg. Ja,
genau. Ihr kriegt das Thema nicht weg. Du hattest eben gerade auch einen interessanten Satz gesagt. Ihr stellt euch dem doch auch, indem ihr selber auch Cashback gibt. Also das ist ja auch eine Variante, die ihr dann natürlich fahrt, um dann sozusagen online dagegen anzugehen, richtig?
Ja, bei weitem nicht in der Größenordnung. Ja, das ist dann experimentell, spielt man da mit. Und das muss man am Ende einer Saison dann bewerten, wie man da in Zukunft weiter mit umgeht.
Experimentell, Max, also es sind glaube ich auch 250, ist glaube ich da, oder was ist das Maximum, was ihr selber
Ich kann Cashback den genauen Wert ehrlich gesagt noch nicht mal sagen. Okay. Ich muss dazu sagen, ich bin für den eigenen E-Commerce, das ist der einzige Vertriebskanal, für den ich nicht zuständig bin. Ich will mich da nicht machen und verstecken. Okay. Aber
Außer bist du ganz neu, du kannst jetzt nicht jede einzelne Zahl und Zusammenhang auch kennen. Nein. Aber da liegen wir, natürlich liegen wir da drunter. Mhm. Aber natürlich muss man auch sagen, bei einem OTE, von dem wir hier alle reden, dessen Namen wir nicht nennen. Ja,
wir können ihn nennen. Als Journalist kann man sagen, es geht um Check.
Tatsächlich, ich glaube, das
ist aber auch Holiday-Check, ab in den Urlaubsguru über Bild.de, das ist
nicht nur der. Aber bei Check24 steht ja noch eine andere Idee dahinter. Das ist eine Akquisitionsgebühr, um die Kundendaten, um die in ihr Ökosystem zu bekommen. Reduziert den Preis. Aber du hast den Nachteil natürlich, muss man auch mal die ganze Wahrheit erklären, der Gesamtaufwand wird auf den Kunden übertragen. Das heißt, wenn du wiederkommst und deine Rechnung hochladen oder Dings, sonst kommst du nämlich gar nicht. Und das ist auch nicht ganz so trivial.
Ja, auf jeden Fall.
Wir haben wirklich viele Kunden, die sagen, das mache ich nie wieder. Ja. Das war ein Riesenaufwand. Da musste ich nochmal und dann hat das nicht geklappt. Mhm. Also Service wird schon geschätzt. Mhm. Aber natürlich, und deswegen finde ich die Frage exzellent. Ich glaube, der Wettbewerb ist sehr stark innerhalb der OTAs, denn ich habe mir auch mal genau angeschaut, wie ist denn die Umsatz- und Produktstruktur, die ist anders im Online-Geschäft als im klassischen Reisebüro. Wir haben höhere Warenkörbe, wir wachsen überproportional über die individuellen Reisen. Und das ist auch, worauf wir uns kaprizieren zukünftig und noch viel stärker. Und das passt natürlich exzellent auch zu dem Derto-Produkt, weil wir nämlich dort ganz viel diese Individualreise verkaufen.
Aber ist das nicht, Entschuldigung Bianca, ist das nicht ein Stück weit auch ein Wider? Also ich verstehe das, dass ihr stolz seid auf diese 2/3 stationäre Quote, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Hast du richtig verstanden.
Sehr gut. So. In jedem anderen Markt, der sich transformiert, klopft man sich immer auf die Schulter, wenn man von 20 auf 30, auf 40, auf 50, auf 60, auf 70% Digitalquote klettert, in jedem anderen Markt, weil das die Zukunft ist, weil das skalierbarer ist, weil das kostenreduzierend ist, weil da der Markt viel, viel größer ist. Das heißt, der Druck auf euch und all eure Marken ist natürlich trotzdem da und auf den Vertrieb in Summe, dass ihr eine steigende Digitalquote habt, ohne dass ihr euren starken Footprint im Stationären verliert.
Und wie war jetzt die Frage?
Ist die Frage, lieber Georg, ist das nicht ein Widerspruch, einerseits so stolz zu sein auf diese starke stationäre Ausrichtung und andererseits im Digitalen wachsen zu müssen?
Wir müssen im Digitalen nicht wachsen, zunächst mal. Also am Ende trifft die Entscheidung der Kunde. Ja, und wenn genau. der Kunde zu zwei Dritteln unserer Kunden ins Reisebüro geht, dann hat er da einen Grund für. Ja. Und dann macht er das nicht, um uns zu schonen, uns zu helfen oder zu bewahren oder um zum Andreas nett zu sein, sondern dann hat er da bestimmte Vorteile. Ja. Und Erreichbarkeit, Zuverlässigkeit, Beratungskompetenz. Wahrscheinlich findet er im Reisebüro dann am Ende doch den günstigeren Preis. Dann läuft er nicht in irgendwelche Fallen. Ich habe mein Zimmer auf der Meerseite und er denkt, er hätte mehr Blick. Nein, er ist leider in der dritten Reihe und guckt gegen eine Häuserwand, hat aber die Meerseite. Solche Dinge gibt es ja alle, wo der Kunde im Reisebüro vor solchen Dingen bewahrt wird. Und natürlich kommen noch Kunden wieder zurück.
Mhm. Wenn ich noch ergänzen darf, ich glaube, die Welten verschwimmen auch immer mehr. Was ist jetzt wirklich Pure Player digital? Oder wie läuft es denn heute? Wir haben ja unsere Reisebuchs zum, ich nenne es mal Omnichannel Hub, ausgebaut. Das wird wirklich alle Optionen anbieten. Ja, wir machen heute Lead-Management. Wir fischen die Kunden aus dem Netz und versuchen sie in diese Kanäle zu bekommen, weil wir haben sehr viel Erfolg zum Beispiel mit der WhatsApp-Beratung. Viele Kunden schicken dir dann einfach, pass mal auf, ich habe da das gelesen in einem Social Media, in einem Instagram-Post. Ja? Kannst du mir das realisieren? Die waren noch nie bei uns, die sehen wir auch nie.
Von einem bewussten Verkäufer oder von einem Chatbot?
Das läuft bei uns. Also wir haben ein ausgefeiltes Lead-Management. Das ist ja heute auch ein bisschen anspruchsvoller, als früher nur die Tür aufzusperren. Ja, klar. Ja. Und dann generieren wir Leads, gerade natürlich im individuellen Bereich. Und dann sagt der Kunde, da haben wir den Kontakt aufgenommen, hast gesagt, der ist reif und der schickt ja uns per WhatsApp, pass mal auf, ich habe eben das und das gesehen bei Instagram und so weiter. Und dann der Verkäufer reagiert sofort, da geht es viel um Lead Times, muss ja schnell sein. Genau. Und dann haben wir sehr großen Erfolg damit. Ja. Ich erzähle das nur als Beispiel, weil ich sage, die Welten verschwimmen so ein bisschen. Ja. Ja, und ich sage, was ist denn hier noch Pure Player, also rein online, digital. Die Ansprüche des Kunden aus meiner sind auch so gewachsen, dass ich möchte mal wirklich wissen, welcher Kunde einfach nur durchbucht. Wenn ich natürlich nicht falsch verstehe, immer nach Mallorca ins selbe Hotel fahre, glaub, da brauche ich niemanden, da brauche ich nicht drüber zu reden. Ja. Also das würden wir selber auch so genauso.
Aber der Tour Deluxe, da wäre es schon was anderes.
Aber wenn du, genau, andere oder sagst, was mein, ich habe kleine Kinder oder ich brauche das nochmal, ich brauche ein Special Meal, ich bin vegan und möchte das haben, dann geht das schon nicht mehr. Ja. Also deswegen sehe ich das nicht so schwarz-weiß, sondern da gibt es viele Graustufen. Ja.
Der wahre Feind ist übrigens Booking.com. Also klar, die großen Onliner, über die wir hier reden, die verkaufen Pauschalreisen und da arbeiten da auch mit Cashbacks, aber viel mehr habe ich Sorge um die Pauschalreise, dass so ein Anbieter wie Booking.com, der sich um die Pauschalreise-Richtlinie geschickt herumwindet, da habe ich viel mehr Sorge, dass solche uns das Wasser abgraben.
Auch wenn es jetzt ja so ist, dass der stationäre Vertrieb immer digitaler wird, schwingt ja bei den Reiseverkäufern immer diese Sorge mit, es wird dann doch seitens der Tour eher auf diesen, so wie es ja auch Alex gerade angeführt hatte, doch eher auf die digitale Schiene geschaut und das ein bisschen mit einer vorgebogen. Wie macht ihr das?
Wo habt ihr das eigentlich beide her, dass wir auf...
Nein, das, die Frage kommt. Es gibt eine Sorge, glaube ich, es gibt eine Sorge.
Ja, weil ihr uns das nur immer in den Mund legt, dass wir hier digitaler werden wollen, beziehungsweise digital, dass wir die Buchungsquote von digitalen Kanälen.
Genau. Also, ich würde behaupten, dass Boris Raul auch deshalb CEO von der Tour Deutschland ist, weil der digitale Buchungskanal ausgebaut wird.
Aber es gibt ja digital nicht nur einen Buchungskanal, es gibt halt digitale Ansprachen des Kunden, es gibt Omnichannel
Es geht Ansätze. Auch vor allem um die Performance, um zu gucken, wie können wir unsere Produkte schneller auch in die GDS bekommen, da gibt es ein ganz großes Thema. Genau, aber ich darf es noch kurz ausführen, liebe Bianca, denn unsere Strategie ist ja genau die, die auch Christoph Debus aus Tech in Touch. Ja. Wir glauben, dass Technologie ermöglicht, und der Mitarbeiter oder diese persönliche Ansprache das ganze Thema kuratiert, eine entsprechende Relevanz erfährt. Ich glaube, daran zeigt sich schon, was wir jetzt nach außen tragen, dass wir das sehr ernst meinen und nicht diesen Shift machen wollen, sondern immer wenn du versuchst, den Kunden zu erziehen, funktioniert das
nicht. Ich bin völlig bei euch. Ja. Ihr müsst also einfach nur Lean durchbuchen, die ganze Buchungswilligen ohne einen persönlichen Kontakt, dann entfremdet ihr eure Hauptleistung, sozusagen die starke Beratung und eben Kunden den richtigen Urlaub zu vermitteln. Das ist völlig klar. Und Tech and Touch macht ja auch Sinn, die Leads über Tech reinzuholen oder die Inspiration vielleicht und dann am Ende die Serviceleistung, die dann auch gut bezahlt wird, in dem Kunden
Und das hat auch
vermitteln oder mitzugeben.
Das hat auch harte kommerzielle Gründe, denn wir sehen, dass die Wiederholerquote, wenn jemand einen persönlichen Anspruch hat, die ist ja viel höher. Ja. Wenn du jedes Mal anfangen musst, ich sage jetzt mal böse, den Kunden neu zu kaufen, das ist ein kommerzielles Modell, wenn du nicht noch vielleicht andere Möglichkeiten hast, dich zu refinanzieren, eine große Herausforderung.
Dennoch gibt es ja die Sorge, ich glaube, das kann man schon so stehen lassen, dass es die Sorge seitens des, also bei den stationären Reisebüros gibt, dass der Shift halt doch immer mehr Richtung Online geht. Wie fangt ihr das denn auf? Also wie nehmt ihr da die Reisebüros mit, indem ihr dann wahrscheinlich auch diese KI-Lösung eher anbietet und Tech-Lösungen anbietet, damit sie selber digitaler werden, richtig? Das ist ja wahrscheinlich eure Strategie,
oder? Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, denn das sollten wir wirklich mal diskutieren, weil ich glaube, dass das ist ein strategisches Thema. Ich bin ja davon überzeugt, dass durch die KI so ein bisschen der Reset-Knopf gedrückt worden ist. Das heißt, die Vorteile, die der klassische OTA hatte, an Verfügbarkeit, an Geschwindigkeit, Datenmengen, die ist pulverisiert. Das heißt, das kann eine KI heute alles besser, egal ob es Claude, Perplexity oder wer auch immer ist, oder Gemini. Ich sehe für die Beratung, denn ich glaube, die neue Währung ist Trust. Denn ihr könnt das gerne mal machen. Ich habe das mit dem Spaß, habe ich mir mal gemacht. Ich habe immer eine Irland-Rundreise durch Gemini, durch Perplexity, durch ChatGPT machen lassen. Ich habe 3 verschiedene Vorschläge bekommen. So, und wer kuratiert das jetzt? Was stimmt das? Bitte?
Die waren sicherlich aber nicht schlecht.
Die waren bestimmt toll. Aber du sagst jetzt, ich habe hier hohes Spend, was mache ich jetzt? Und jetzt geht es ja noch weiter. Dann hast du Influencer, du hast den ganzen Social-Media-Bereich. Das heißt, die Möglichkeit der Customer Journey hat sich total ausgeweitet. Und wenn du keinen Lotsen hast am Ende, das ist ja auch, wir reden mal von Reisebüro, nicht von stationär, wenn du nicht einen hast, einen Mitarbeiter, der sich da top auskennt und sagt, pass mal auf. Wir haben zum Beispiel ein Expertennetz von 1800 Leuten, da war jeder schon überall. Und wir spiegeln das dann nochmal dagegen. Das heißt, wir nutzen KI als Absprungbasis, kombiniert schon mit der GDS. Wir prüfen die dann automatisch, das ist ja eins unserer Projekte, war ganz geprüft.
Das Schreibwort ist dann Easy Offer, oder? Ist das
jetzt Easy Offer ist das Angebotssystem, das kann der Georg viel besser erklären als ich, das wir gerade machen. Aber das ist die Absprungbasis mit einer hohen Produktivitätsrate, da kommen wir auf das Thema Design. Und dann wird das nochmal kuratiert, indem wir das in unserer internen Datenbank gegen den spielen, der gestern in Japan war. Und der sagt, pass mal auf, biete doch mal dem Kunden nochmal das Sushi-Restaurant. Und das werden wir über unser Angebotssystem Easy Offer zukünftig auch implementieren, dass der jeweilige Spezialist für das jeweilige Format oder die Destination dabei ist. Ja. Und dann, glaube ich, gibt es nochmal einen ganz schönen Sprung in diesem Thema, weil wir jetzt die Technologie ganz anders für uns nutzen können. Denn das ist ja auch eine finanzielle Frage. Also ich glaube, da werden sich vielleicht noch mal Dinge ändern. Und das habe ich übrigens gar nicht formuliert. Michael Buller hat gesagt, die neue Währung ist Trust. Und das ist, glaube ich, ein Stück weit auch so, wenn du so zugeschossen wirst von so komplexen Angeboten. Da können wir schon ein bisschen den Lotsen spielen.
Ja. Und was ist das aus Reisebüro-Sicht? Also könnt ihr das mal so in 3 Punkten vielleicht reißen? Was sind jetzt die zentralen Vorteile, wenn ich das jetzt bei mir im Reisebüro implementiere? Also ich gewinne Zeit, ich habe eine ganz andere Technologie.
Oder du redest aus Sicht des Reisebüros oder des Kunden?
Aus Sicht des Reisebüros erstmal.
Gut, ich meine, wir haben ja das Glück, dass wir eine große eigene Reisebürokette haben, in der wir viele Dinge ausprobieren können, in die wir auch investieren. Da geht doch schon mal was daneben, dann muss man an Dingen feilen. Nicht alles, was sich erstmal logisch anhört, ist dann auch logisch. Und wenn es dann bereit ist, dann pilotieren wir das in größerem Maße in der eigenen Reisebürokette, rollen das dann aus. Mit Easy Offer sind wir gerade dabei, das auf die eigenen Büros überall auszurollen. Und danach geht es zu unseren Franchisern, Derpart und DTPU. Und dann bieten wir das den Leuten an. Wir haben ja einfach ein großes Netzwerk aus eigenem Reisebüros, Franchise mit Derpart und der Tour Partnerunternehmen und haben dann noch Deutscher Reisering und Tourkontakt und Protos. Wir haben ja ein sehr breites Netz, ein sehr schönes Portfolio an Möglichkeiten, sich an uns zu binden. Und der Vorteil ist natürlich, dass Dinge, die wir in unseren eigenen Büros gelernt haben, Tools, mit denen wir Erfahrung gemacht haben, dass wir die dann allen anbieten.
Okay, und der Charme ist, das wäre ja auch noch deine Frage, welchen Vorteil hat der Verkäufer, wenn wir die KI einsetzen, die Vorteile bringt, dass wir schon vakanzgeprüfte Angebote im Hintergrund merchen mit den Wünschen des Kunden. Das heißt, wenn der vielleicht zukünftig irgendwann bei Voice AI sagt, ich hätte gerne aber den feinsandigen Strand. Und das finden wir nicht in den GDS-System oder in der Jutta-Hotel-Datenbank. Ja. Das ist ja der heutige Content, mit dem wir arbeiten. Mhm. Der wird aber dann angereichert durch die KI und der Verkäufer bekommt in Sekunden schneller. Das ist ja der Vorteil. Heute musste das ja alles händisch machen. Mhm. 2-3 Angebote, die aber erstmal nur er bekommt, weil er den Kunden gut kennt. Das Ganze wird nochmal übrigens gespiegelt gegen das CRM, gegen die Historie von dem Kunden. Mhm. Und dann sagt er, pass mal auf, das sind die 2, ich kenne die Frau Müller doch gut. Mhm. Und das würde ich dir empfehlen, weil du willst den 50 Meter Pool haben. Oder okay. Du willst das. Und ich glaube, dass das für die Verkäufer großartig sein wird, weil sie nämlich sagen, sie können hier mehr bieten, sie können eine bessere Beratung am Ende machen, die produktiver ist und auf der anderen Seite sie auch entlastet von vielen Dingen, die eigentlich nicht was mit unmittelbarer Beratung zu tun haben. Und jetzt kommt noch dann, sagen wir mal so ein bisschen die Cherry on the Cake, das nochmal gespiegelt gegenüber unseren 1800 Reiseexperten, die miteinander vernetzt sind, wo ich sage, und die Frau Meier war letzte Woche noch genau da und die holen wir jetzt mal in den Chat rein und dann gibt ihr dir nochmal die letzten Tipps. Das ist so ein bisschen jetzt wirklich der Blick ganz nach vorne. Aber du hast gefragt, welche Vorteile ergeben sich für die Verkäufer? Und das ist für mich schon ein Quantensprung, wenn uns das gelingt. Das ist auch nicht ganz trivial, um es mal vorsichtig zu
sagen. Der größte Vorteil für Verkäufer wäre ja wahrscheinlich, wenn sie mehr exklusiven Content haben, den es woanders nicht gibt, über andere Vertriebskanäle. Wie seht ihr eure Reise da? Wie seht ihr die Reise des Marktes? Kann das eine Methode sein, um auch den digitalen Fremdvertrieb, Check24 und Co. nochmal stärker in die Schranken zu weisen, dass ihr bestimmten Content, bestimmte Reiseangebote etc. nur bei euch im Reisebüro
habt? Erstmal haben wir einen Handelsvertreterstatus und der besagt, dass wir allen das Gleiche anbieten müssen.
Aber es gäbe ja Mittel und Wege vielleicht über Incentivierung, Provisionen, was auch immer, oder?
Ich würde gar nicht so weit springen. Du kannst ja, Alexander, auch schon sagen, das tun wir tatsächlich gerade. Wir bauen eine eigene Content-Datenbank auf, die haben wir schon auch aufgesetzt, mit dem Know-how der gesamten Organisation. Mhm. Da geht es ja weniger um Angebote auch erstmal, aber die wir eben nicht einer KI oder der Allgemeiner zur Verfügung stellen. Das ist genau das Differenzierungsmerkmal.
Ganz kurz einmal, was meinst du mit Content? Meinst du damit Hotels oder meinst du damit Beschreibungen, Bilder?
Nein, Entschuldigung, nein, ich meine nicht die Beschreibung. Ich meine die.
Du meintest das Produktangebot.
Das Produktangebot, danke schön.
Ich habe gedacht, auch Content, der sozusagen die Beratung verbessert, würde auf das Thema einzahlen.
Darum habe ich auf den Handelsvertreterstatus verwiesen, zu sagen, erstmal bekommt
Angebote
das Gleiche. Das ist ja gerade der große Witz der Pauschalreise in Kombination mit dem Handelsvertreterstatus, dass wir halt allen das Gleiche zum gleichen Preis anbieten.
Mhm. Also das heißt, es gibt keine Überlegungen bei euch oder grundsätzlich am Markt, so wie ihr das beurteilen könnt, dass man eben sagt, wir können unser Geschäftsmodell nur noch aufrechterhalten, wenn wir sozusagen bestimmte Produkte nur noch über unsere kontrollierten.
Ja, jetzt machen wir erstmal zunächst mal als Veranstalter. Mhm. Als Veranstalter aus dem vergleichbaren Teil rauszukommen und als Veranstalter Produkte, Hotels, Flüge, was auch immer zu haben, die ich entweder in Garantie einkaufe oder die sogar meine eigene Marke haben. Mhm. Mit Ananea, mit Sentido, mit Aldiana und so weiter haben wir ja herausragende Marken am Start.
Viele Hotels.
Dann ist das natürlich ein Mittel, um erstmal andere Veranstalter aus diesem Hotelbereich dann herauszuhalten. Ja, wenn ich wenn ich mit meiner Vertriebspower, die ich habe, und das ist ja der Witz bei der Tour, dass wir halt ein riesiges Vertriebsnetzwerk haben, in dieser Größenordnung das größte in Deutschland. Und da habe ich natürlich dann die Möglichkeit, auch diese Hotels entsprechend zu füllen. Und der zweite wäre, gedanklich zu sagen, und wenn die dann mal so richtig gut laufen, dann bekommt die gar nicht mehr jeder. Dann muss ich das aber natürlich anders konstruieren über eine andere Firma oder dergleichen, denn zunächst mal Vertrag mit der Tour bedeutet, dass einem der gesamte, jetzt sage ich mal nicht Content, sondern das ganze Produktangebot ausgespielt wird.
All diese Punkte jetzt zusammengenommen, also ihr habt ja KI angesprochen und die Beratungsleistung, dass ihr da auch natürlich eure eigenen Hotels und so weiter habt, ihr profitiert auch von der gesamten der Tour Group, von der ganzen Struktur. Was ist euer Ziel? Ihr seid jetzt an Platz 2, also mit 3,05 Milliarden Euro, belegt jetzt Platz 2 hinter TUI Deutschland, 3,55 Milliarden.
Na, was würdest du denn raten, was unser Ziel ist?
Naja, ich bin ja nicht euer Berater, das ist ja eher Andreas.
Nein, logischerweise wollen wir wachsen und
also was redet denn der Berater? Welche Größenordnung? Welche Wachstum?
Ich sage, man muss auch ein bisschen unterscheiden. Das eine ist ja eben Umsatz, das andere ist auch Profitabilität ja, am Ende des Tages. Denn wenn es
also wollt, gelingt, ihr den Platz, wollt ihr Platz 1?
Natürlich, wir wollen immer Platz 1, ist sogar keine Frage.
Ja, das ist wie realistisch.
Ja, das ist, aber ich finde, ist, die Frage ist ja legitim. Du kannst ja auch nur Platz 1 erreichen, deswegen wollte ich das nur ausführen, wenn wir die Produkte, das hast du ja auch ausgeführt, Georg, die wir immer in den Filialen erstmal austesten, stellen wir ja der Derpart und DTPS zur Verfügung. Mhm. Wenn es uns gelingt, auch die zu motivieren oder zu unterstützen, dass sie ihr Geschäft zukünftig wirtschaftlich betreiben können, ist das ja die Voraussetzung auch für weiteres Wachstum. Deswegen beharre ich da so ein bisschen drauf. Also dass man muss ja auch gucken, dass man die gesamte Organisation entsprechend mitnimmt, weil ich glaube, wenn diese Transformation nicht gelingt, auch für kleinere und mittlere Reisebüros, dann wird es schwierig in der Zukunft. Da könnte ich jetzt auch viele Beispiele nehmen, warum man das tun muss. Aber ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe, das wird Georg sicherlich glänzend wahrnehmen mit seinem Team, dass uns das gelingt, dass wir einmal die Stabilität hinbekommen und auf dieser Basis, glaube ich, erhöhen wir auch die Attraktivität des der Tourvertriebs.
Aber du warst beim Veranstalter, ne? Mit den drei.
Ich dachte beim Vertrieb.
Nee, beim Vertrieb. Vertrieb.
Also Entschuldigung.
Ja, beim Vertrieb.
Genau. Entschuldigung.
Ja, genau. Also da, es sind natürlich auch noch sämtliche Herausforderungen zu meistern. Also wenn wir jetzt einfach mal auf die aktuelle Buchungslage oder die aktuelle Entwicklung gucken vor dem Hintergrund der Nahostkrise, wie ist es denn? Wie ist euer Blick darauf? Also inwieweit seid ihr, wiegt ihr zurück gegenüber dem Vorjahr?
Wir hatten eine sehr, sehr gute Frühbucherphase. Mhm. Also das war schon bis Weihnachten, waren schon viele, sehr viele Buchungen im Kasten. Mhm. Der Januar und Februar, die liefen nochmal gut. Dann kam Ende Februar oder Anfang März war es die Nahostkrise. Somit ist uns der Mittelfristbereich ein bisschen eingeschlafen da. Es ist seit Ende Mai laufen die Buchungen wieder sehr, sehr gut. Und es ist so, als wenn das Ausscheiden der Deutschen bei der Fußball-Weltmeisterschaft irgendwo bei den Leuten noch mal was in Gang gesetzt hat, zu sagen, ups, ich muss ja noch meinen Urlaub buchen.
Gibt es das heute noch? Wirklich? Also ist das heute noch ein Faktor? Früher hat man ja immer gesagt, hoffentlich scheiden sie bald aus, dann wollen wir da alle in
Urlaub. Nein, das ist schon, das kann man wirklich bei uns laufen, die Drähte heiß. Und wir haben im Moment eine extrem hohe Last-Minute-Nachfrage.
Okay.
Und können die auch bedienen. Klar, man muss als Kunde ein bisschen flexibel sein. Wunschhotel zum mit Wunschzimmer ist vielleicht nicht mehr da, aber wenn ich ein bisschen beweglich bin, was die Destination angeht, was das Hotel angeht und so weiter, dann ist da noch einiges Gutes zu finden. Und im Moment ist
absolut, was heißt das in Zahlen?
Sage ich nicht.
Aber es ist, also was wir in den letzten Wochen hören, ist, es zieht an. Manche machen das an Pfingsten fest, manche haben es schon an Ostern festgemacht. Man hört immer wieder neue Momente.
Ich weiß nicht, ob da ein Zusammenhang besteht, aber es ist wirklich so. Natürlich überwog erstmal der Frust beim Ausscheiden bei der Weltmeisterschaft. Das ist ja jetzt auch kein riesiges Thema mehr. Norwegen, Brasilien hat mich jetzt auch nicht mehr so interessiert, wie es mich interessiert hätte.
Und die Norwegen.
Ich hab's geguckt.
Ja, sehr vorbildlich. Der eine oder andere, man muss ja die Nacht irgendwas machen. Aber der eine oder andere ist dann nochmal wach geworden. Mhm. Und schiebt jetzt nicht mehr auf die lange Bank und merkt, ups, in Nordrhein-Westfalen sind in zwei Wochen sind die Ferien schon dran.
Ja, klar.
Also da wird es dann auch langsam
weg. Es sind schon etliche Bundesländer, die schon Ferien
haben. Hessen hat schon Ferien.
Genau. Welche in Hamburg übermorgen. Laufen denn besonders gut?
Ja, die Türkei ist sehr beliebt, Ägypten ist sehr beliebt.
Okay. Griechenland läuft auch.
Die Fernstrecke ist natürlich seit Einstellen der Reisewarnung oder des Reisehinweises auch wieder zu. Ja, da ist.
Aber der Golf, wo ihr auch
hohe
stark seid, stark wart, hat nach wie vor keine Renaissance. Oder sehen wir da auch ein Comeback?
So ein bisschen. Ich habe ja heute auch das Interview mit Volker Greiner gesehen, der dann auch sagt, es geht so langsam wieder los. Sie stellen das auf, ist natürlich noch nicht so gewaltig, aber ich bin fest davon überzeugt, dass das auch wieder eine Renaissance erfahren wird.
Okay. Mhm.
Also wir machen da jetzt eine Buchungsaktion nochmal, kostenlose Stornierung für alle Buchungen bis zum 31.07. Die geht, haben wir heute, Dienstag, geht morgen los. Also Leute, haltet die Buchung nicht zurück, aber bucht fleißig. Und dann werden wir sehen, ob das nochmal, wie wir uns das vorstellen, dann auch einen Buchungsboom auslöst.
Guter Punkt. Was gibt es ansonsten? Was können die Büros, die uns zuschauen, ansonsten für Buchungsaktionen noch von euch erwarten, die darauf einzahlen, dass diese Krise vielleicht nochmal schneller überwunden wird? Die ist eben für Teile der Zielgebiete.
Gut, jetzt im Moment ist Last Minute, habe ich gesagt. Mhm. Verfügbarkeiten sind da. Ich würde rechtzeitig die Herbstferien buchen und logischerweise geht unser Blick auch schon wieder auf den neuen Winter. Wir sind aktuell dabei, den nächsten Sommer zu kalkulieren und Zug um Zug ins System zu stellen. Und da muss natürlich die Perspektive hinwandern, dass wir diese
Frühbuchertrends und es ist nach wie vor so, wer eine klare Vorstellung davon hat, wo er seinen Urlaub verbringen möchte, in welchem Hotel, in welchem Land und so weiter, welche Art von Zimmer er haben möchte, der ist mit Frühbuchen, hat er die Garantie, dass er die besten Preise bekommt.
Genau. Welche Destinations oder werdet ihr eure Angebote, wenn wir auf Sommer 27 schauen, wird es da Änderungen geben vor dem Hintergrund der immer noch in Teilen unsicheren Lage oder nicht ganz ausgestandenen Konfliktsituationen? Also werdet ihr den Fokus verschieben auf bestimmte Destinationen und andere?
Welche sollte man denn da rausnehmen?
Naja, also wir haben nach wie vor natürlich eine fragile Situation in Nahost. Ja, es hat sich beruhigt und es gibt Comeback-Kampagnen.
Dafür haben wir ja sowas wie ein Flex-Paket, das man für kleines Geld dazu buchen kann, das natürlich in solchen Phasen auch stärker genutzt wird. Da, wo wir glauben, im Moment macht das Sinn, um die Buchungskurve nochmal anzuschieben, verschenken wir es dann ja jetzt auch erstmal bis zum 31.07. Und insoweit. Aber wir haben jetzt nicht...
Oder ist es nötig? Also man sieht ja, dass eben EU-Destinationen und vor allem eben auch westliches Mittelmeer stark nachgefragt waren. Muss man da Kapazitäten erhöhen mit Blick auf 2027 oder fahrt ihr da in ruhigen Kurs und sagt, das hat sich bis dahin alles...
Wir machen das mit ruhiger Hand.
Mit ruhiger Hand.
Und aber wir haben sehr cleveren Einkäufer, der dann auch sagt, wenn es noch Kapazitäten braucht, der das auch entsprechend umsetzt. Okay. Und wir reagieren da in der Regel sehr schnell.
Das ist die gute Nachricht.
Sehr gut. Stichwort Kapazitäten erhöhen und reagieren sehr schnell. Wie sieht es mit den Drei-Sterne-Hotels aus? Also wir haben ja schon öfter die Preisentwicklung angesprochen. Die Preise sind gestiegen. Familien können sich oft den Urlaub nicht mehr leisten. Gibt es da bei euch so ein Shift, dass ihr da versteckt auch in die Drei-Sterne-Hotels quasi, dass ihr darauf geht und das Programm ausbaut? Wie versucht ihr diese Nachfrage dann eher auch aufzufangen?
Also wir tatsächlich sieht man einen starken Trend, auch eben diese Häuser zu buchen. Aber ich würde da mal die Pressekonferenz abwarten, wenn wir dann den Sommer im Kasten haben.
Also kannst du auch gerne jetzt schon ein bisschen was
machen. Ja, also spekulieren gehört nicht zu meinen Haupttugenden, sondern gerne.
Davon wurdest du nicht eingekauft. Spekulieren, okay, verstehe. Lass uns vielleicht nochmal blicken. Du warst jetzt lange bei der Tour, du bist neu dazu. Ihr beide kennt den Markt sehr gut. Wofür steht der Tour ganz besonders? Vielleicht auch rein auf den Vertrieb geschaut und auf die Mehrwerte, die ein Reisebüros oder eure Vertriebspartner von euch haben. Was hat dich jetzt auch vielleicht in den ersten Tagen oder Wochen besonders überzeugt, wo du sagst, ja, das ist schon ein ganz anderer Player, hat eine andere Transformationsgeschwindigkeit oder hat mehr Angebote für den Vertrieb etc. etc. Also was sind die Benefits, wo der Tour besonders gut im Markt steht?
Gut, das große Vertriebsnetzwerk haben wir angesprochen, größte eigene Filialkette dazu. Ein reiches Portfolio an Franchise-Möglichkeiten, an Kooperationsmöglichkeiten. Ich habe vorhin die Begeisterung der ehemaligen Kollegin von Thomas Cook, die bei uns im Reisebüro arbeitet, die gesagt hat, du kannst bei der Tour alles buchen.
Alles aus der
Deluxe, aber ich nehme jetzt mal Sportevents, NFL-Spiel in München. So schnell konnten wir gar nicht gucken, so schnell ist das ausverkauft gewesen. Marathon-Events, Sportevents aller Art, vom Portfolio der Hotels wirklich mit eigenen Hotelmarken, die wir anbieten, einer eigenen Clubmarke. Da ist natürlich wirklich einfach ein wahnsinnig großes Portfolio und es gibt nichts, was wir nicht anbieten. Und insoweit ist das natürlich jetzt einfach mal so ein Vollsortimenter, der auch nochmal ganz anders in der Lage ist, auch dem Drittvertrieb gegenüber zu sagen, ich positioniere mich hier als Leitveranstalter und da können wir partnerschaftlich zusammenarbeiten. Es gibt ja nicht nur unser eigenes Netzwerk, sondern eben auch andere große Ketten und da möchte ich der Freund von sein.
Okay, sehr gut.
Wir haben mehrfach jetzt auch über die Zukunft des Reisebüros gesprochen, über die Pauschalreisen. Das ist ja auch immer eine Frage, inwieweit die Pauschalreisen auch künftig noch weiter gebucht werden. Und dabei spielt dann auch immer die Absicherung eine große Rolle. Das Entgelt ist jetzt gesunken. Seid ihr happy damit? Also ist damit sozusagen die erhöhte Anforderung oder das Preisgefüge bzw. die Kosten für die Pauschalreise, sind die so weit runtergegangen, dass ihr happy seid damit?
Zunächst mal ist jede Senkung natürlich herzlich willkommen. Wir sind gestartet mit 1%, dann gibt es mal für 2 Monate auf 0,8%. in diesem Jahr war es dann 0,5, jetzt geht es runter auf 0,25 genau. Für Abreisen ab dem 1.11. Wohlgemerkt. Das ist ja nicht jetzt, sondern klar. Halt für, die, für das neue Jahr. Das ist definitiv der richtige Schritt. Wir stellen uns da noch mehr vor in der Zwischenzeit.
Was heißt das, ihr stellt euch mehr vor?
Naja, ich würde auch 0,1 oder 0 irgendwann akzeptieren.
Zu 0 wird es nicht kommen, das ist, glaube ich, schon relativ klar, oder?
Also, lassen wir das mal so stehen im Moment. Man muss den Hals ja auch mal voll kriegen. Erstmal haben wir jetzt die 0,25, die nehmen wir gerne. Da liegt gut ein Vermögen eingezahlt im Laufe der letzten Jahre von, ich sag jetzt mal, hauen wir eine Zahl raus, 1 Milliarde. Wenn die intelligent angelegt wird, dann wird sich natürlich da der Wert auch erhöhen. Wir können uns mit einem Kredit zusätzlich behelfen in der Branche, sodass wir ein zur Verfügung stehendes Vermögen haben, mit der man, und das ist ja die gesetzliche Grundlage, die potenzielle Insolvenz des größten Anbieters und eines mittelgroßen abdecken kann. Und da sind wir, da darf man als Branche auch mal stolz sein. Also wir haben da ein Vermögen aufgebaut. Wir haben uns das System ja so ein bisschen bei den Niederländern abgeguckt, die bei der Thomas Cook Insolvenz, weil sie halt ein hohes Vermögen angespart hatten. Die waren übrigens damals bei null. Nur mal, um das mal am Rande zu erwähnen. Und das gibt uns, also versetzt uns natürlich als Branche in eine sehr gute Position. Und die Bundesregierung in die gute Position zu sagen, sollte nochmal eine große Insolvenz geschehen, dann sind wir als Bundesregierung daraus. Es ist vor 2 Jahren ein sehr großer Reiseveranstalter in die Insolvenz gegangen. Und ohne spürbare Auswirkungen im Sinne von, die Kunden haben ihr Geld nicht zurückbekommen.
Ja, ich glaube, das kann man wertschätzen, dass das
deutsche System... Und der Topf ist wirklich sehr schnell gefüllt worden.
Ja. Das muss man auch sagen. Das hat man, glaube ich, auch gar nicht so erwartet. Genau. Ja. Stichwort DSF, wenn wir schon mal von DSF sprechen, dann sprechen wir natürlich auch über das Klageverfahren zwischen der Tür und DSF.
Ja.
Werdet ihr in Revision gehen? Also, genauso gerne auch ja, nein antworten. Ja.
Na, jetzt, hören's, das ist ja so. Es gibt ja bei der Konstruktion des Deutschen Reisesicherungsfonds, was die Compliance, was die Aufsicht, was die Anhängung ans Bundesjustizministerium, die Gesellschaftsstruktur und so weiter, also um so ein paar, Christoph Debus nennt das kleinere Geburtsfehler, da muss man sich drum kümmern. Das andere ist, dass halt zum Start des Deutschen Reisesicherungsfonds Reisen nochmal abgesichert wurden, für die es längst eine Absicherung gab. Und dass der Tour vor Gericht gegangen ist, sagt ja nicht, dass der Tour der einzig Betroffene ist. Also andere Veranstalter sind natürlich im Windschatten hinterher. Ich war früher bei einem Veranstalter, da haben wir gesagt, okay, wenn der Tour sich da durchsetzt, dann wollen wir aber auch Geld. Und so haben andere das natürlich auch getan. Das heißt, am Ende kämpft der Tour hier ja nur sozusagen für die Branche. Und jetzt ist da eine Nichtzulassung einer Beschwerde. Ob wir würden ein gerichtliches Vorgehen dagegen prüfen und wenn dann sich die, also wenn das Aussicht auf Erfolg hat, warum soll man das dann nicht tun? Denn in erster Instanz hatten wir ja offensichtlich auch recht bekommen.
Ja.
Aber nochmal, es geht hier nicht um der Tour und den Deutschen Reisesicherungsfonds, es geht um die Veranstalter, die alle die Doppelabsicherung bezahlt haben.
Es geht ja auch um hohe Beträge, ne? Das müssen wir auch mal hier erwähnen. Das sind ja Millionenbeträge.
Ja, genau. Ja. Im konkreten Fall bei euch tatsächlich 1, noch was. Ja.
Genau.
Also wir prüfen das.
Ja, okay, ist noch nicht klar.
Wieso nicht? Die Zeit rast, wir sind, die Stunde ist bald voll, mehr als eine Stunde wollen wir es nicht machen. Ein paar Themen haben wir aber noch, vielleicht gehen wir die ganz schnell durch. Welches Aktivierungsinstrument funktioniert besonders gut? Die Push-Mitteilung über die App, Mailings, Social Media, was klappt besonders gut bei euch?
Also wir haben ja unterschiedliche Instrumente. Ne? Das eine ist, da sind wir auch nicht wenig stolz drauf, das nennt sich Activate. Wir schreiben automatisiert, auch über KI den Kunden an, wenn wir sagen, er ist jetzt reif für die nächste Buchung. Das heißt, wir gehen in die Buchungshistorie und schreiben dann automatisiert an, immer im Namen, also den Kunden immer im Namen des jeweiligen Verkäufers oder des Büros, je nachdem. Und mit der Aufgabe, da generiert sich eine Aufgabe für den Vertrieb, für das Büro, sich dort zu melden, nachzufassen. Dann hat man dann die Absprungbasis und das führt zu großem Erfolg. Ich habe ja eben gesagt, wir haben 70% Stammkunden. Das ist nicht so schlecht und wollen das natürlich sukzessive aus. Und das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, den du ansprichst, ist, wie generieren wir neue Kunden?
Ja.
Wir nennen das Performance Marketing. Warum? Weil die Customer Journey hat sich ja komplett geändert.
Ja. Ja,
früher sage ich ja, ne, Tür aufsperren oder Google. Und heute gibt es Social Media, Instagram, Influencer, OTAs. Ich glaube, wir können ja endlos weitermachen. Und wir orchestrieren jetzt unser Marketing auch entsprechend. Wie kriegen wir neue Leads? Aus welchen Kanälen? Social Media ist ein ganz wichtiger Kanal. Wir haben mittlerweile einen eigenen Podcast. Also wir versuchen wirklich alle Instrumente zu bedienen, haben über Power BI ein Gerüst, das ist hier von Microsoft, wir können auch auswerten, welcher Kanal zählt heute mehr, bringt uns mehr Kunden, um auch ein neue
Podcast
Kunden zu akquirieren.
Bringt doch, ist was für die Marke, aber wo kriegst du dein Lead bei einem Podcast?
Das kann ich dir sagen. Wir haben dort sehr viele Hörer, weil wir eben interessante Zielgebiete vorstellen. Über 6.000 Hörer, die hören auch 65% durch. Und dann haben wir immer einen Experten von uns. Und natürlich gibt es die Möglichkeit, im Zweifel den zu kontaktieren. Wir verschweigen ja nicht unseren Absender.
Okay, ja, ja.
Und das wird wirklich sehr gut angenommen. Ja, einmal um den Globus, der Reisetalk, immer so 20, 30 Minuten. Vielleicht ruhig mal reinhören, dass man so eine, wir haben schon 50 Episoden und das ist wirklich, wird wirklich sehr gut angenommen. Also ich versuche uns so breit wie möglich zu machen und darüber gewinnen wir jetzt ziemlich viele neue Kunden. Übrigens nicht nur, nicht nur für den Filialvertrieb, sondern auch, wir haben Testlaufen mit Franchise-Kollegen und die sind wirklich begeistert. Das meiste kommt aber in der Tat, ich habe es glaube ich eingangs mal erwähnt, über WhatsApp rein. Also das ist unfassbar, was da auch für Buchungsaufträge kommen. Das ist wirklich hochinteressant. Okay,
interessant. Ja, super spannend. Wir haben das mit der Schnellfragerunde jetzt noch nicht richtig hingekriegt.
Ja, sorry.
Ja, alles gut. Aber das war ja eine sehr gehaltvolle Antwort. Also vielen Dank. apropos Destination, welcher Hidden Champion ist denn da so am Horizont? Welche Destination ist momentan underrated und müsste stärker verkauft werden?
Underrated. Also es gibt ein Zielgebiet, das, da bin ich mal so ein bisschen hin und her gerissen wegen der touristischen Infrastruktur, Albanien. Ja, das ist ein Thema, der wird häufig
nachgefragt. Hört man ständig seit ein, zwei Jahren? Ist es wirklich so ein...
Aber ja, aber es wird, genau wie du sagst, der Punkt ist immer, das geht ein bisschen um die Infrastruktur. Bei Ferndestinationen, ganz spannendes Ziel ist Mosambik.
Okay.
Ja, ich glaube, das hat auch nicht jeder sofort auf dem Schirm. Tolle Hotellerie, andere Themen, ist so ein bisschen underrated.
Wer fliegt da hin?
Gute Frage. Ja, sorry, kann ich eigentlich auswendig benennen. Ja?
Über Dubai wird man hinkommen. Oder Abu Dhabi oder Katar.
Genau, ja. Also es gibt immer so Hidden Champions und wir gucken, dass wir uns da manchmal auch vor die Welle werfen und sagen, hey, und das ist ja auch eine unserer originären Aufgaben, Inspiration zu bieten. Und dann kommen dann solche Themen auf.
Sehr gut. Welche Reise, alles gut. Welche Reiseart macht euch gerade besonders viel Freude?
Natürlich die Pauschalreise.
Ja, okay. Einfach nur die Pauschalreise. Aber ist es... oder ich sag mal so, auch in Kombination mit, also ist Eigenanreise, hat das eine Renaissance oder Bahnreiseprodukte, die ja auch Pauschalreise sein können. Also wo seht ihr so einen gewissen Trend? Pauschalreise im Allgemeinen wäre mir zu allgemein.
Ja, aber immerhin. Also die Pauschalreise, wenn wir das Wort underrated sagen, wer jetzt im Nahen Osten von der Krise betroffen war, der hat hoffentlich geblickt, dass die Pauschalreise ganz große Vorteile hat. Ich kann jetzt hier Destinationen, Schnäppchen, kleine Städte, die
aber du schon Sportreisen, gehört, aber Eventreisen, ist das nach... Also,
ja, natürlich, ich habe ja gerade NFL gesagt, brauchst du nicht mehr versuchen, die Karten sind längst weg, muss beim nächsten Mal schnell sein, dann hast du vielleicht eine Chance. Also da sind natürlich Mega-Events im Sportbereich beispielsweise. Da müssten wir mal einen separaten Podcast ist das hier ein Podcast?
Beide.
Es wird einer.
Also die Kameras sind nicht zum Spaß und danach wird der Raum auch...
Ja, aber das kann man mal separat, dann kriegst du auch Reisetipps.
Ja, super gut. Auf wie viele Jahrestagungen wird man dich sehen? Wirst du wieder jede Jahrestagung mitnehmen?
Na, es gibt eine goldene Regel bei mir, wenn wenn ich ein Mikro in die Hand gedrückt bekomme... Wenn ich also mindestens mal in einer Podiumsdiskussion dabei bin oder sogar einen Vortrag halte, dann bin ich üblicherweise gerne bereit zu kommen.
Ja, und also, ich habe ja gehört, Georg, das habe ich leider noch nicht erlebt, da komme ich auf jede Tagung, dass du auch ganz toll singen kannst. Das würde ich gerne einmal erleben.
Weil das haben wir gleich.
Das können wir noch vielleicht mal...
Das machen wir gleich, genau. Georg, welche Zielsetzungen hast du ganz konkret? Woran möchtest du dich in den nächsten Jahren messen lassen? Nach 3, nach 5 Jahren?
Also erstmal Staffelstabübergabe mit Andreas hat wirklich sehr gut geklappt. Die ist ja auch noch
ongoing. Ja.
Ich würde gerne weiterhin die eigene Reisebürokette so stabil halten, dass die auch ein gutes Ergebnis abliefert, dass die sich im Umsatz ordentlich entwickelt, dass die mit der Zeit geht beziehungsweise der Zeit auch voraus ist, was technische Dinge angeht. Die können wir dann nutzen, um auch neue Partner zu gewinnen. Also wie gesagt, mit Tourkontakt, Pro Tours, Deutscher Reisering, DTPU, mit der Part haben wir da tolle Möglichkeiten, sich an uns zu binden. Thema Business Travel haben wir noch gar nicht. Der Part herausragend in diesem Bereich.
Restart.
Und da gibt es halt einfach, die können wir sehr gut. Und
jetzt hast du kein ganz konkretes Ziel genannt.
Ja gut, und jetzt aus Veranstaltersicht kann ich nochmal sagen, natürlich möchte ich auch im Drittvertrieb weiter wachsen. Mhm. Würde die Sympathiewerte gerne hochbekommen. Ja. Ich bin bekannt dafür, dass ich zuhöre, dass ich auch präsent bin, dass ich zu den Tagungen fahre. Nicht nur, um da auf der Bühne den allein und den Entertainer zu machen. Das hat sicherlich auch seinen Reiz und seinen Wert. Aber am Ende geht es ja darum, Gespräche zu führen, auf Augenhöhe zuzuhören,
auf jeden Fall.
Mitzubekommen, was die Partner oder die potenziellen Partner bewegt. Und Zuhören kommt ja irgendwann das Nachdenken und dann das Umsetzen.
Ist ja auch oft ein Highlight, wenn man dich da auf der Bühne sieht. Ich kann mich erinnern, dass über 2 Jahren bei Schmetterling in Abu Dhabi, als du auf die Bühne kamst, der Strom aus.
Nein, das war, als die Tui auf die Bühne kam.
Das war, als die Tui auf die Bühne kam?
Ich habe nur den, ich konnte diesen ja Scherz machen.
Okay, ja,
genau. Ich könnte ja nochmal ausdiskutieren.
Nein,
also, ich habe es wieder angemacht.
Georg hat recht, okay. Also irgendwas war mit Strom. Auf jeden Fall war das eine blitzartige Erscheinung, wie auch immer. Gut, wie lange musst du Georg noch beraten?
Darfst du? Ich darf ihn noch beraten. Wir sind ja mehrstufig vorgegangen. Ich versuche es wirklich ganz kurz zu machen. Ja. Ne? Ich habe einfach den ganzen Überblick mal zusammengestellt. Ja, ich gucke auch ein bisschen auf die Uhr. Und dann machen wir das ein bisschen iterativ, beziehungsweise dann ruft Georg an und sagt, hey, das ist mal ein Thema, lass uns noch mal zu dem, dann machen wir die Deep Dives. Ne? Mhm. Ich glaube, da gibt es noch ein paar Sessions, die wir machen wollen. Wir haben ja auch länger ein bisschen gerungen. Ja. Warum Servicepauschale? Und ich glaube, da gibt es noch 2, 3 Themen. Aber er ist schon, muss ich wirklich Kompliment, in kürzester Zeit sich so schnell in die Thematik einzuarbeiten. Hut ab. Ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl.
Super gut.
Sehr gutes sehr Gefühl.
Sehr schön. Ja. Das ist wahrscheinlich beidseitig.
Vom Gefühl her.
Apropos gutes Gefühl, können die Reisebüros draußen auch ein gutes Gefühl haben? Wohin entwickeln sich die Provisionen? Bleiben die stabil? Die sind ja jetzt erstmal, hat sich jetzt nichts getan in den neuesten Provisionsmeldungen. Wohin geht da die Reise? Kann sich da was tun? Oder ist das gar nicht nötig, weil der Reiseumsatz steigt? Die Provision ist ein Prozentsatz, insofern ist da gar keine Not.
Was also das ist wirklich eines der Themen, da tauche ich gerade ganz tief einmal ein, und um mich da schlau zu machen.
Was ist die Blitzanalyse, Georg?
Na, mit Geblitze ist da nicht viel. Also da muss man schon wirklich sehr genau hingucken, welche Dinge steuern, welche bremsen, welche sind gut, wo sind wir gegenüber dem Wettbewerb gut aufgestellt, wo schlecht.
Wo würdest du steuern? Wo würdest du auf jeden Fall...
Habt mal noch ein bisschen Geduld.
Bisschen Geduld, alles klar.
Da kommen wir noch ganz groß mit raus.
Letzte Frage. Lässt sich das Buchungsminus, was die ganze Branche zu verkraften hatte, jetzt in den letzten... Also nicht die was war... gut reingebucht hatten bis Ende Februar, hat sich ja dann wieder ins Gegenteil gekehrt. Lässt sich das Buchungsminus für 2026 noch aufholen, ja oder nein?
Ja.
Lässt sich noch aufholen. Sehr gut.
Da war ja eine kurze Frage.
Nee, das ist eine mutmachende, starke Botschaft. Man hört teilweise auch das Gegenteilig, also einfach ein Nein mittlerweile, aber ihr seid ambitioniert. Super gut. Ich glaube, wir sind fast durch,
Bianca, durch. Wir haben eine Meldung, wir haben mal eine Frage reinbekommen.
Ach so, ja, dann sag mal, wer hat hier was gesagt?
Wer hat sich getraut? Maria Linhoff.
Ach so.
Es geht um den Handelsvertreterstatus. Wir wissen, das ist ein Thema, was auch schon im gesamten Jahr im Grunde genommen auch vielfach die Berichterstattung auch bei uns tatsächlich auch bestimmte. Einmal kurze Aufklärung, denn also wir wissen, dass der Hintergrund ist dieses AIDA-Urteil, inwieweit es dann tatsächlich einen Wegfall der Preisbindung geben wird. Das ist alles noch gar nicht ausgemacht. Es gibt die einen Stimmen, die sagen, ja, kommt auf jeden Fall. Es wird auf jeden Fall eine Bewegung geben. Es gibt die anderen Stimmen, die sagen, nein, das wird an dem Grundgerüst nicht viel ändern. Vor diesem Hintergrund einmal die Frage an euch, denn Maria konfrontiert euch jetzt damit, dass sozusagen diese Preisgleichheit gar nicht gegeben sei. Unter anderem vergäbelt ihr die Cashbacks über diese Rewe-Bons so, dass dann also die Reisebüros auch nicht davon profitieren können.
Ach so, ich
diese Kassenbons, dass die Reisebüros auch von diesen Cashbacks gar nicht profitieren könnten. Ist das korrekt?
Gut, jetzt von Handelsvertreterstatus bis hin zum Rewe-Bon ist natürlich ein weiter Weg. Zunächst mal, ich verbürge mich hiermit, dass wir zum Handelsvertreterstatus stehen. Und da hat auch das AIDA-Urteil nichts dran geändert. Mhm. Maria hat recht mit dem Bon, der am Kassenzettel unten war, 50-Euro-Gutschein, wo stand einlösbar auf, weiß der Kuckuck, Rewe, Reisen oder ich habe es vergessen. Und nicht ausdrücklicher Hinweis aufs Reisebüro, das war nicht gut. Mhm. Punkt.
Okay. Aber das gibt es. Also man kann im Reisebüro diese Bonds.
Also die waren auch einlösbar, aber natürlich
aber dann es eben gab nur. Nicht diesen Hinweis.
Es wurde okay. nicht da gesagt und da hat sie völlig recht.
Aber es war gut.
Das ist vollkommen unnötig.
Haben wir aufgeklärt. Haben wir
es aufgeklärt.
Und, sollte auch nicht mehr vorkommen.
Punkt. Super. Sehr gut. Das ist doch nochmal zum Abschluss auch nochmal ein starkes Commitment für den stationären Vertrieb indirekt. Sehr gut. Es war ein spannender Talk. Ich glaube, wir haben gute Einblicke bekommen, wofür DERTOUR besonders steht, was ihr euch vorgenommen habt, dass ihr ein eingespieltes Team nach so wenigen Wochen schon seid. Du keine Hemmungen hast, weiter Ratschläge zu geben und du sie dankbar annimmst.
Wenn er sie annimmt, das ist ein Entscheidung.
Das werden wir beobachten. Alles gut. Hier geht keiner raus, der nicht verrät, wohin er selber in den Urlaub fährt. Wohin geht's denn,
Andreas? Das kann ich dir sagen. Ich fahre am 17. irgendwie Mitte Juli fahre ich nach Edinburgh.
Okay, ja, cool.
Da freue ich mich riesig drauf. Da war ich
nämlich noch nicht. Oder ist da ein Festival?
Nee, wenn eins ist, freue ich mich. Muss ich mal die KI fragen. Aber grundsätzlich freue ich mich, wer da noch nicht war. Mhm. Und das ist für mich der Teaser für Schottland. Wenn mir cool. das gut gefällt. Also, schön. Kurze Antwort.
Tolle Reise.
Meine Kinder sind Aldiana-Fans mhm. und wir waren früher oft im Aldiana Fuerteventura und da wollten mhm. die unbedingt nochmal hin. Mhm. Mein Ältester macht Leistungssport, der mhm. hat also nur eine Woche und was hätte ich ihm Schöneres bieten können, als zu sagen, komm, wir fahren in den Aldiana Fuerteventura.
Super gut, sehr schön. Auch noch ein Tipp, Bianca, bei dir geht es noch weiter weg, oder?
Ja, wo geht's hin? Bali. Oh, großartig. Also wenn es Expertise braucht, muss ich gerne noch mal einen Tipp finden. Ja. Ja. Wir helfen gerne.
Sehr schön.
Prima. Und jetzt selber?
Ja, ich mache einen Roadtrip durch Europa und am Ende ende ich in den Dolomiten.
Ja, klasse, ja. Auch wunderschön.
Ja, auf jeden Fall.
Viel Freude dabei.
Danke.
Mit viel Campen.
Ja, genau. Also ein bisschen Camping und so, Roadtrip, ja. Camping und dann... Hotel in den Dolomiten.
Da können wir nicht helfen.
Doch, da fällt uns noch was ein.
Alles gut.
Gut, ich denke, dann haben wir alle Themen, haben wir einen Ritt durch alle möglichen Themen gemacht. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Herzlichen Dank für eure Zeit. Ja, und uns bleibt es noch einmal Ciao Ciao zu sagen, mit natürlich dem Hinweis auch auf unseren Podcast. Diesen Live-Talk gibt es auch als Podcast und alle anderen Sessions, die jetzt demnächst kommen, lest ihr auf Video und live auf unserer Website und am besten abonniert ihr den Newsletter, denn dann verpasst ihr nichts, was hier bei uns hier on air ist.
Super.
Vielen Dank. Bis dahin. Ciao, ciao.
Tschüss. Danke.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Travel Talk at FVW, unterstützt von AIDA Cruises und Reiseland. Danke fürs Zuhören. Weiterhören geht natürlich auch hier in der Audiothek von FVW Travel Talk. Produziert in Zusammenarbeit mit Travelholics Media.